Ich kannte vor Jahren einen Englischlerner, den ich unterrichtet habe. Das war ein Geschäftsführer einer Firma und der hat jeden Tag 14 Stunden gearbeitet. Der hat, ich habe ihn gefragt, so wenn man sich so aufwärmt mit Englisch, fragt der Redelmann auch über allgemeine Themen, Urlaub. Und ich fragte ja, wo er denn das letzte Mal im Urlaub war, was er so gesehen hat. Und er überlegte dann, ich sagte, ich habe keinen Urlaub gemacht die letzten 10 Jahre. Und ich glaube, wie das klang, nimmt er keinen Urlaub in seiner Firma. Er ist immer da als Geschäftsführer. 14 Stunden am Tag. Seit 10 oder mehr Jahren. Hatte natürlich viele Geschäftsreisen auch und geht das. Er hat sich unentbehrlich gemacht. Kennt ihr das Wort unentbehrlich? Nie gehört? Das ist eure Vokabel heute für die Kinder. Unentbehrlich, das heißt, er denkt, ich bin so wichtig, man braucht mich immer. Ich kann nicht gehen. Ich kann nicht weggehen, ich kann nicht verreisen, ich muss immer da sein, weil die Menschheit mich braucht. Unentbehrlich. Nur manche glauben das, aber ich sage mal, niemand ist wirklich unentbehrlich, oder? Jeder kann ersetzt werden und jeder muss irgendwann auch ersetzt werden, natürlich, wenn seine Zeit gekommen ist. Aber manche glauben, unentbehrlich zu sein. Und es gibt eine Gemeinde, die hat die Gegenwart eines Evangelisten oder Predigers genießen können, einige Jahre. Und durch seine Führung ist die Gemeinde gewachsen, genossen. Deutsche Sprache ist schon schwer. Er hat das ganze Wort Gottes verkündigt und der Gemeinde ging es wirklich gut. Wir kennen solche Gemeinden auch heute. Es gibt einen guten Prediger oder Evangelisten irgendwo und die Gemeinde kann einfach geistlich wachsen und er gibt alles, was er braucht, praktisch und natürlich auch in Wahrheit. Und auch bei dieser Gemeinde scheint so, dass dieser Prediger unentbehrlich ist. Und doch hat dieser Prediger, dieser Evangelist, seinen Abschied verkündigt. Und was war die Reaktion? Die Gemeinde war aufgelöst. Sie haben alle geweint. Gesagt, nein, geh nicht, bleib doch hier. Sie fiel um seinen Hals. Du darfst nicht gehen. Wenn du gehst, dann bricht alles zusammen. Wir haben das in der Schriftlesung gehört. Die Gemeinde Ephesus ist gemeint. Und Paulus war einige Jahre dort, zwischen 2 und 3 Jahre. Ist eigentlich für eine Predigerzeit nicht sehr lang. Und trotzdem, der Gemeinde ging es gut und sie konnte wachsen durch ihn. Und jetzt kam die Zeit, wo er sagte, ihr werdet mein Angesicht nie wieder sehen. Wow, das ist ja schrecklich. Ich meine, wenn ein Larry geht oder ein anderer geht, dann wissen wir, er kommt regelmäßig zurück und wir können ihn sehen. Und er kann sich auch erkundigen, wie geht es der Gemeinde? Er kann uns immer noch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber hier sagt er, ihr werdet mein Angesicht nie wieder sehen. Schrecklich. Und doch sagt Paulus dem Ältesten etwas ganz Wichtiges. Er trifft nicht mal die ganze Gemeinde, sondern er holt sie zu sich und er gibt ihm etwas ganz Wichtiges mit auf den Weg. Und wenn uns die Worte der Schriftlesung noch so im Ohr sind, dann ist uns das auch aufgefallen, was das war. Er sagte nämlich, so habt nun Acht auf euch selbst und im nächsten Schritt auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen oder in anderer Sicht zum Ältesten, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Könnt ihr den Auftrag hier erkennen? Es ist nicht zu Ende. Die Arbeit bricht nicht zusammen. Paulus ist nicht unentbehrlich. Er sagt, ihr, jetzt macht ihr weiter. Verliert euch nicht in Trübsal, in Wein und dergleichen, sondern jetzt geht ihr. Ich schicke euch. Euer Auftrag ist, dass ihr die Gemeinde jetzt weidet. Das heißt, versorgt, geistlich versorgt mit dem, was sie braucht. Nun, wenn ihr euch erinnert, vor 2 Wochen hatte ich darüber gesprochen, wie Jesus zu den Jüngern geredet hat. Und in der Reihe, die ich in diesen Wochen jetzt gebe, geht es ja um die Abschiedsreden Jesu zu seinen Jüngern. Und sie hatten diesen dreifachen Schock. Erstens, jemand von euch wird mich verraten. Zweitens, ich werde gehen. Ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen. Für eine Zeit. Und das dritte zu Petrus. Du willst dein Leben lassen. Du wirst mich verleugnen. Und das war wie eine dreifache Ohrfeige für die. Und diesen Schock mussten die verdauen. Und ich habe auch gezeigt, dass Jesus sie nicht so gelassen hat in diesem Zustand. Er hat sie dreifach ermutigt. Erinnert euch. Ne? Durch Liebe, liebt einander. Das würde sie ermutigen. Durch Glaube, ne? Schaut zurück und seht, wie ich bei euch gewesen bin und wie ich gewirkt habe. Wart ihr jemals verlassen? Niemals. Und Hoffnung. Ich bereite euch eine Wohnung. Und da, wo ich dann sein werde, dort werdet ihr auch sein. Mit diesen Worten hat er die Jünger ermutigt, gestärkt. Und trotzdem gab es immer noch diese Zweifel. Wie Thomas sagt, wir wissen nicht, wohin du gehst, zeig uns doch den Weg. Jesu Antwort, ja, so lange bist du bei mir. Also er sagt ihnen, ich bin der Weg zum Vater. Philippus war es, der sagt, er zeige uns den Vater und es reicht uns. So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Und dadurch zeigt Jesus seine Nähe zum Vater. Die beiden, die sind ja nicht nur zusammen, sie sind vereint. Er ist vom Vater ausgesandt und die Worte, die er weitergibt, das sind die Worte des Vaters. Und der Vater hat ihn beauftragt, seine Werke zu vollenden. Das heißt, wenn sie an den Vater glauben, das hatten sie ja schon, dann glauben sie auch an den Sohn. Nun, sie sollten die Werke jetzt fortsetzen. Also nach der Erholung von Schock hat Jesus ihnen zugesichert, ich bin bei euch, ich lasse euch nicht alleine. Und er gibt ihnen einen Auftrag. Ihr sollt dieses Werk, was ich begonnen habe, diese Mission jetzt fortsetzen. Jesus hat den Stein ins Rollen gebracht. Er hat die Botschaft Gottes verkündigt, wie er das auch kurz darauf in seinem Gebet sagt. In Kapitel 17, Vers 8, wie er sagt, denn die Worte, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das war seine Mission und er hat dies ausgeführt. Und der Plan war jetzt, dass diese Mission multipliziert würde, verbreitet, vergrößert. Und das geschah ja auch am Anfang in Apostelgeschichte. Ihr sollt meine Zeugen sein. Zunächst hier Jerusalem und dann soll es weiter hinausgehen, Judäa, Galiläa und bis ans Ende der Welt. Was wäre denn gewesen, wenn diese Multiplikationskette gleich am Anfang unterbrochen worden wäre? Das sollte ja immer weitergehen. Diese Träger sollten immer weiter verkündigen. Was wäre, wenn gleich am Anfang diese Kette unterbrochen worden wäre, wenn die Apostel ihren Auftrag nicht ausgeübt hätten? Wenn sie gesagt hätten, wie Mose damals, ich kann nicht reden. Ich bin nicht geeignet dafür. Ich bin unnütz. Ich habe nicht die Gabe. Ich kann so schlecht mit denen reden. Das liegt mir nicht. Was wäre, wenn die Apostel das gesagt hätten? So wie wir das auch manchmal tun. Ihr Auftrag war Fortsetzung der Mission. In Johannes Kapitel 14, die Verse, auf die ich mich heute beziehen möchte, von Vers 12 bis 15. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wir haben im ersten Teil von Vers 12 gelesen, wer an mich glaubt, der wird auch diese Werke tun. Wir haben schon gesehen, dass der Glaube eine große Rolle spielt. Darin, dass sie ermutigt wurden und auch darin, dass sie jetzt diesen Auftrag fortsetzen. Der Glaube hat sie schon gestärkt mit diesem mit dieser Abschiedsankündigung von Jesus fertig zu werden. Und dieser Glaube sollte sie jetzt auch befähigen, also Träger der Botschaft zu werden. Sie sollten zurückblicken und haben gesehen, dass sie noch nie von Jesus im Stich gelassen wurden. Und auch sie sollten jetzt Jesus nicht im Stich lassen bei diesem Auftrag. Sie haben erfahren, dass sie von Jesus noch nie enttäuscht wurden. Und sie sollten auch andere nicht enttäuschen, oder Jesus nicht enttäuschen, sondern sollten jetzt auch gehen und andere ermutigen, so wie sie von Jesus ermutigt wurden. Wenn er sagt, ihr werdet die Werke auch tun, die ich tue, dann sollten wir vielleicht nicht zu schnell an die Wunder von Jesu denken, von Jesus. Denn das war nicht der Hauptgrund seines Kommens. In seinem Gebet, im Kapitel 17, hat er nicht gebetet, ich habe alle Wunder getan, die du mir aufgetragen hast. Vielmehr hat er dort gesagt, ich habe deinen Namen verkündigt, ich habe deinen Namen offenbart. Ich habe ihnen deine Worte gegeben und eben Jesus gesandt. Und insbesondere die Nachfolge war gesichert. Denn wie wir ja eben in dem hohepriesterlichen Gebet lesen können, du hast alle erhalten, alle von den 12, die du mir gegeben hast, außer der eine, der schon dafür bestimmt war, dass er verloren geht. Ne? Aber die anderen, sie haben alle Glauben gehalten und du hast sie bewahrt. Und das war der Auftrag. Ne? Die Wunder, die waren die Bestätigung dessen. Ne? Sie waren Bestätigung für die Autorität Jesu. Aber das Wort wurde erhalten und weitergegeben. Auch sagt er in dem Vers 12, Kapitel 14, dass ihr noch größere Werke tun werdet. Nun, wie würden das die Apostel gehört haben oder aufgenommen haben? Wie können wir denn größere Werke tun? Das ist doch eine Überforderung. Das können wir doch überhaupt nicht. Du bist doch der Herr und Meister. Oder war es vielleicht auch für sie eine Ermutigung? Was, wir werden größere Werke tun? Du wirst uns aussenden, Größeres zu tun? Konnte das die Apostel vielleicht beflügeln, ohne vorher Red Bull zu trinken? Nein, konnte das ermutigend sein für sie? Wie kann man denn überhaupt größere Werke tun als Jesus? Nun, es ist immer schwer, eine neue Idee oder ein neues Konzept unter die Leute zu bringen. Das ist mit allen. In der Wissenschaft zum Beispiel, du hast eine neue Idee oder einen neuen Forschungsansatz und du begegnest erstmal großer Kritik, Zweifel in der Fachwelt. Es wird nicht so schnell angenommen. Alles, was bisher besteht, hat auch seinen Bestand. Es ist gut bis jetzt und es bleibt auch eine Weile. Jesus brauchte 3 Jahre, um diese ja doch zum Teil neue Idee, die Offenbarung des Planes Gottes in die Köpfe der Jünger zu bekommen. Und wir haben immer wieder gesehen, dass sie gezweifelt haben, dass sie unsicher waren, dass sie immer noch daran dachten, Jesus wird ein Reich aufbauen hier auf der Erde. Und dieses neue Reich, dieses neue Konzept, was Gott vorhatte, das brauchte Zeit und es war schwer, das in ihre Köpfe zu bekommen. Es war das Fundament und es war harte Arbeit von Jesus, das ja, unter die Jünger zu bekommen. Und in dieser Hinsicht war Jesu Wirken auch begrenzt. Geografisch gesehen, es war ein bestimmtes Gebiet nur, hinsichtlich seiner Verbreitung Und auch hinsichtlich seiner Akzeptanz. Wie viele Menschen haben die Worte Jesu angenommen? Als er die harten Worte sprach, nämlich Johannes 10, das Ergebnis war, das war Johannes Kapitel 6, viele von denen gingen nicht mehr mit Jesus. Und ganz wenige sind übrig geblieben. Wenn das heute ein Prediger machen würde, würde gekündigt werden, der so viele seiner Glieder verliert. Das waren harte, das waren auch neue Worte, die die Menschen, viele von denen nicht verstanden haben. Als die Nachfolger Jesu, die Apostel, aufgetreten sind, gerade zu Pfingsten, was haben sie bewirkt? Als Petrus gepredigt hat, lesen wir, haben 3000 Menschen das Wort angenommen. Und danach erhöhte sich die Zahl auf 5000. Sie wirkten erst begrenzt in Jerusalem, aber dann erreichte ihr Wirken eine ganz neue Dimension. Viele Menschen in der damaligen Welt nahmen diese Botschaft an und viele Gemeinden wurden gegründet. Und vielleicht gibt es heute Evangelisten, die noch viel mehr Jünger erreichen, die noch viel mehr an die Nachfolge Jesu berufen. Und hier ist die Wirkung viel, viel größer als das, was Jesus erreicht hat. Also sie würden noch viel größere Werke tun als Jesus. Und dann sagt er noch als Erklärung, ihr werdet größere tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Das erklärt das auch, denn ich gehe zum Vater. Was hat das damit zu tun, dass er zum Vater geht? Er hat kurz danach versprochen, den Heiligen Geist zu schicken, der ihnen Trost und Beistand war. Und diesen Beistand brauchten sie, dass sie diese göttliche Botschaft auch weiterbringen könnten. Die Verantwortung, die auf den Aposteln lag, war groß. Die Verantwortung, diesen Missionsplan zu erfüllen. Jesus hat seinen Abschied bekannt gegeben. Haben die Jünger geweint? Vielleicht. Wir lesen es nicht. Sie waren traurig. Sie wollten es nicht zulassen. Sie waren sogar bereit, das Schwert zu ziehen und ihn zu verteidigen. Aber trotzdem lag die Verantwortung auf ihnen, diese Mission jetzt fortzusetzen. Die Apostel hätten die Verantwortung nicht in dem Maß übernommen, wenn Jesus noch da gewesen wäre. Er musste gehen, damit sie jetzt weitermachen würden. Sonst hätten sie gesagt, geh zum Meister, er hilft dir, er macht das schon. Er musste beiseite treten und dir seine Nachfolger einspringen. Er sagt im Vers 13, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Ihr seht hier in dem Zusammenhang, dass das Gebet eine sehr große Rolle spielt. Das ist ein göttlicher Auftrag, der auf menschliche Art und Weise nicht einfach auszuführen war. Es brauchte eine göttliche Führung auch. Durch den Heiligen Geist, aber er sagt, betet. Es zeigt, dass ihr den Beistand habt durch das Gebet und auch die Verbindung zum Vater dadurch. Bittet zum Vater für euren Auftrag und der Vater wird euch dabei helfen. Er wird euch geben, was ihr braucht. Und wir sehen hier, dass das Gebet ist für die Verbreitung des Wortes. Andere kommen zu Nutzen, sie nehmen Jesus an. Und mit jeder Bekehrung eines Nachfolgers, eines Menschen, wird Gott, der Vater, verherrlicht. Im Kapitel 15 lesen wir ähnliche Worte. Und wir haben ja noch ein bisschen mehr Informationen, was dieses Gebet betrifft. Denn manchmal ist die Frage, ja, worum bitte ich denn? Was kann ich bitten oder erbitten, was mir der Vater auf jeden Fall gibt? Und vielleicht sind wir auch schon enttäuscht worden, weil wir um Sachen gebetet haben und Gott hat uns das nicht gegeben oder vielleicht noch nicht. Und hier im Kapitel 15 bekommen wir noch mehr Informationen. Vers 7 und 8. Wenn ihr in mir bleibt, das Bild ist hier vom Weinstock, wo die Reben im Weinstock bleiben. Ne? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Was wollen denn die Jünger bitten, wenn sie in Jesus bleiben? Ne? Darin wird mein Vater verherrlicht, Vers 8, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger. Ne? Jünger sind Ausgesandte, die die Botschaft weitertragen. Das Gebet geht um die Verbreitung der Botschaft. Und Gott wird uns in jedem Fall Gebet beantworten, wenn wir ihn bitten, dass er uns unterstützt, die Botschaft für andere zu bringen. Ne? Die anderen profitieren daraus. Sie werden bekehrt und Gott wird dadurch verherrlicht. Und in dem Vers 15 sagt er, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Die Motivation für diesen Auftrag ist auch Liebe. Und die Jünger, die haben so eine enge Beziehung gehabt. Die haben Jesus erlebt, die haben ihn geliebt, das haben sie gesagt. Und Jesus sagt, wenn ihr mich wirklich liebt, dann tut ihr das. Dann werdet ihr nicht ruhen, bis diese Botschaft weiter an Mann gebracht wird. Später will Jesus nochmal sicher gehen und fragt Petrus, du, hast du mich lieb? Er sagt zuerst, liebst du mich, Agape, das biblische Wort dafür, also dieses, die Nächstenliebe. Liebst du mich? Ja, natürlich. Was tue dann? Weide meine Schafe. Und er fragt ihn dreimal. Und er fragt ihn nicht nur mit dieser Agape-Liebe, sondern er fragt ihn am Ende sogar mit dieser Phileo-Liebe, diese Gefühls-, diese Zuneigungsliebe. Hast du mich wirklich lieb? Und er kommt jetzt auf diese Stufe von Petrus, weil Petrus immer mit dieser Liebe antwortet. Ich habe eine Zuneigung zu dir. Ich habe dich gern, Jesus, ich liebe dich. Und Jesus antwortet dann genauso. Wenn du mich, Phileo, liebst, dann wirst du hingehen und meine Schafe weiden. Sie zum Wasser führen, das heißt die geistliche Botschaft geben, damit sie darin wachsen können und das wieder weitergeben können. Das war der Auftrag. Und Jesus hat alles daran gesetzt, dass sie eine göttliche Ermutigung haben, das keinesfalls zu unterbrechen, sondern weiterzugeben. Haben wir den gleichen Auftrag? Ja und nein. Nein, der Unterschied ist, die Jünger sind beauftragt worden, die ganze Wahrheit, die sie durch den Heiligen Geist noch bekommen würden, weiterzugeben. Wir sind schon in die ganze Wahrheit geführt, aber die Apostel noch nicht. Sie wurden durch den Geist darin geführt. Und die Apostel werden auch als Fundament der Botschaft bezeichnet. Jesus und die Apostel und die Propheten sind das Fundament. Und dieses Fundament ist ein für alle Mal gelegt. Das wird nicht verändert, das wird nicht neu gelegt. Es ist fertig. Unsere Rolle ist mehr, darauf zu bauen. Wir haben unterschiedliche Materialien zur Verfügung. Und darauf wird weiter gebaut. Und das Haus ist nie fertig, bis Jesus wiederkommt. Aber das Fundament, woran die Apostel Anteil hatten, ist fertig. Des Weiteren wurden die Apostel bevollmächtigt, Gottes Zeichen und Wunder zu tun, als Autorität dieser göttlichen Botschaft. Und diese Autorität in dieser Weise haben wir alle nicht. Aber die Apostel konnten diese Autorität auch weitergeben, bis dieses Fundament wirklich fertig gelegt war. Aber was sind Gemeinsamkeiten? Wir sind nämlich auch beauftragt, diese Mission fortzusetzen, damit sie nicht hier unterbrochen wird, sondern damit sie die nächsten Generationen auch noch bekommen können. Wir sind ausgezogen in seinem Namen, so wie auch die Jünger. Wir sind von Jesus ausgesandt, um die Botschaft weiterzugeben. Wir sind die Träger der Botschaft und der Auftrag an uns ist auch, Acht zu haben auf die ganze Herde. Was motiviert uns denn, das zu tun? Motiviert uns die Liebe zu Jesus, Habt ihr Jesus lieb? Dann ist das Motivation, die Botschaft zu verkündigen. Woher habt ihr die Kraft dazu? Das ist ein göttlicher Auftrag, wir können das nicht alleine tun. Woher kommt die Kraft? Im Gebet. Jesus hat versprochen, er gibt uns die nötige Kraft dazu und auch die Richtung. Im Gebet. Betet ihr dafür? Ich weiß, dass das jedem von uns schwerfällt, dem einen mehr, dem anderen weniger. Ob das hier ist, ob das zu Hause ist, ob das im bekannten Verwandtenkreis, ob das dort ist, die Nachbarn, die hier schauen. Aber beten wir dafür. Denn wir haben die Zusage, dass er uns hilft dabei, ob jetzt den Mut zu haben, die richtigen Worte, in welcher Weise auch immer, immer. Gott weiß, wie das am besten funktioniert. Aber er gibt uns die Kraft und die Führung. Ja, die Kraft durch Gebet und die Führung durch den Heiligen Geist. Habt ihr den Geist, der euch führen will? Wir haben den doch, oder? Und er will uns darin führen. Deswegen sind auch wir ausgesandt. Denn die Liebe motiviert uns. Das Gebet gibt uns die Kraft und der Heilige Geist gibt uns die Führung. Und wir machen uns jetzt schon Gedanken und die nächsten Wochen werden intensiver, weil der Termin dieses Nachbarschaftsfests auch in die Nähe rückt. Das ist nicht der einzige Anlass, aber das ist eine Möglichkeit, um diesen Auftrag auch wahrzunehmen. Und wenn wir uns dann auch zusammensetzen und überlegen, wie wir das gestalten, sollte ein Punkt an oberster Stelle stehen. Wie können wir die Botschaft nur die Leute bringen? Denn wir wollen sie einladen, damit wir sie auch zu Jesu Nachfolgern machen, damit wir ihnen von dieser wunderbaren Botschaft auch erzählen können. So lasst uns darüber nachdenken. Ich will ja einen Prozess auch in Gang setzen, dass das erstens ein großes Gebetsanliegen ist und dass wir wissen, dass wir motiviert sind und dass wir auch wissen, dass der Geist uns nicht alleine lässt, sondern uns darin führt, dass Menschen, die vielleicht warten, wir finden sie nicht, dass Gott uns die schickt, dass wir den Richtigen begegnen, die offen sind für seine Botschaft. Lasst uns noch gemeinsam beten. Unser Vater, du hast uns ein großes Gut anvertraut. Und wir wissen manchmal nicht oder wir vergessen auch, wie wunderbar dieser Auftrag ist. Und wir fühlen uns nicht stark genug. Wir fühlen uns ja vielleicht manchmal auch nicht berufen. Aber wir sehen in deinem Wort, dass du uns erwählt hast, dass wir diese wunderbare Botschaft weitergeben. Wir bitten, dass für diesen Tag, wo wir Menschen einladen wollen und zu dir hinführen wollen, dass du Gelingen schenkst, dass du Gelegenheiten gibst. Aber nicht nur äußerlich, sondern dass jeder von uns bereit ist, über dich zu reden und von deiner Liebe an den Menschen kundzutun. So lass uns das im Herzen brennen, dass wir den Menschen von dir erzählen, auf welche Art und Weise auch immer. Du weißt, wie sie offen sind, wie sie dein Wort annehmen wollen oder können. Aber benutze unseren Mund, dass wir dein gutes Wort weitergeben. Wir loben dich, dass du uns berufen hast, auch dein Wort zu verstehen und anzunehmen, dass wir die Liebe erkannt haben von Jesus. Und weil wir Jesus lieben, wollen wir da nicht zurückhalten, sondern dir darin folgen. Wir danken dir, beten dich an durch unseren Herrn Jesus. Amen.